Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Du musst dich körperlich und seelisch umstellen. Du weißt nicht, was dich erwartet. Du weißt, wie das Kind reingekommen ist, weißt aber noch nicht, wie es rauskommt.
Du weißt, wie das Kind reingekommen ist, aber nicht, wie es rauskommt. Das finde ich ein sehr treffendes Zitat von Lisa Hamann, weil es auch zeigt, wie Lisa tickt. Also das ist ein sehr lebendiges und sehr lustiges, humorvolles Interview geworden und gleichzeitig voller Tiefe. Aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Hint. Ich unterstütze und begleite Eltern darin, im Leben mit ihren Kindern und die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Und das beginnt ganz oft damit, dass wir die Verbindung zu uns selbst entdecken und wieder beleben. Das tue ich in Einzelsitzungen online oder hier in der Praxis in Köln. Das tue ich in Seminaren und in Kursen. Oft sind diese Kurse über mehrere Monate und jetzt habe ich ein paar Mal die Rückmeldung bekommen, wir würden auch gerne mal was Kleines mit dir machen. Und da habe ich mir für dieses Jahr was Neues überlegt. Es gibt Live-Webinare mit mir, mit Aufzeichnungen. Das heißt, das sind einmalige Termine von 1,5-2 Stunden. Die kannst du einzeln buchen. Das Ganze heißt Meisterklasse. Die erste ist jetzt am 28. Januar. Es wird dieses Jahr jeden Monat mindestens eine solche Meisterklasse geben. Du kannst die einzeln buchen. Oder du sagst, hey, ich find's cool, mich mal vom Chris ein Jahr begleiten zu lassen, so ein bisschen locker. Es gibt jeden Monat so einen Input und ich habe die Möglichkeit, mit ihm auch mal so Fragen zu stellen oder mit ihm ein bisschen zu arbeiten. Dann habe ich ein Bundle für dich kreiert. Da sind alle Meisterklassen drin dieses Jahr und vielleicht wird es ja auch mehr als einmal im Monat. Da sind alle drin mit Aufzeichnung. Und dieses ganze Bundle heißt Dein meisterliches Jahr. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes oder du schreibst mir einfach. Wenn du übrigens das erste Mal hier einschaltest in Elterngedöns, dann herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Es gibt über 170 Episoden schon mit ganz vielen unterschiedlichen Interviewgästen und Inhalten. Am besten du gehst in deine Podcast-App deiner Wahl und abonnierst den Podcast, dann verpasst du keine Folge mehr. Ich habe bis Ende März schon, steht der Redaktionsplan voll mit neuen Themen, neuen Gästen und alten Bekannten. Ich freue mich wirklich. Du kannst dich auch auf christopher-end.de in den Newsletter eintragen, dann bekommst du immer eine E-Mail, wenn eine neue Folge raus ist. Ja, jetzt aber zu der heutigen Folge. Mein heutiger Gast ist Lisa Hamann. Lisa ist die eine Hälfte von dem Mütterblog, Elternblog statt Mama. Und gemeinsam mit Katharina Nachtsheim hat sie diesen Blog aufgesetzt und füllt ihn. Es ist einer der größten deutschsprachigen Elternblogs. Außerdem haben die beiden jetzt schon das dritte Buch rausgebracht. Die Reihe nennt sich Wow Mom. Und das neue Buch heißt Der Mutmacher für deine Schwangerschaft. Lisa ist Journalistin, Mutter von 3 Kindern und lebt mit Mann, Kindern und vielen Tieren im Bergischen hier in der Nähe von Köln. Ich freue mich immer, wenn Lisa im Podcast ist. Das ist einfach eine sprudelnde Quelle, anders kann ich das nicht beschreiben. Da steckt ein schneller Geist dahinter, ein Staunen, ein neugieriges und ja, ein großes Herz. Aber hör selbst. Hallo Lisa, herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
Danke, lieber Christopher. Sehr schön, dass wir zusammengefunden haben.
Ja, genau. Wir hatten ja einen Termin und dann war keiner da von uns beiden.
Oder ja, ich, aber wenigstens gab es auf beiden Seiten Missverständnisse. Das ist doch genau. Wunderbar.
Ja, super. Ja, euer neues Buch ist raus. Wow, Mom 3, würde ich sagen, ne?
Genau, ja, eigentlich null.
Null?
Wir sind ja einmal einen Schritt zurückgegangen, genau.
Eigentlich inhaltlich meinst du?
Inhaltlich ist es das Nullerbuch und genau, es ist das dritte in der Wow Mom Reihe und nach einem Buch zur Geburt fürs erste Jahr mit Kind und dann dem wieder mehr Ich in all dem Wir fühlen mit älteren Kindern haben wir uns jetzt der Schwangerschaft gewidmet. Genau. Mhm. Und Kinder kommen ja auch nie zum Termin. Deswegen ist es gut, dass wir genau bei diesem Gespräch diese Missverständnisse hatten. Wir haben einfach noch mal 7 Tage übertragen, dieses Gespräch.
Ja, stimmt. Jetzt verstehe ich nicht. Stand das nicht wie bei euch drin? Der ET ist nicht der errechnete Termin, sondern der, was war das?
Erratene Termin.
Genau.
Ja, also ich weiß noch, als mein erstes Kind, das war für den 14.07. angekündigt und dann saß ich da am 14.07. wie bestellt und nicht abgeholt und war so wütend, weil ich habe das ja so bestellt. Und dann saß ich da. Ganz gemein. Ich habe geweint. Ich war wirklich ungeduldig. Nee, ich habe mich aber auch sehr auf mein erstes Kind gefreut. Mhm. Also die Vorfreude war riesig und ich wollte jetzt endlich wissen, wer da kommt. Und Gott sei Dank ging es am nächsten Tag los mit den Wehen und ich konnte endlich loslegen. Ja. Mhm.
Wie war die Schwangerschaft, die erste bei dir?
Oh, also da kann man eigentlich kein einzelnes Wort für finden. Das war schon umwälzend, diese Erfahrung. Mhm. Ich war ja auch erst 23, als ich schwanger wurde. Das heißt, meine Freundinnen haben alle noch nicht mitgemacht. Frech eigentlich, weil eigentlich stellt man sich das ja so Sex in the City-mäßig vor. Dann laufen alle mit ihren Kugeln und man kann sich super austauschen. Das ist dann natürlich nicht so. Jetzt bin ich ja auch Rheinländerin und rede ganz gerne und mein Mann ist Westfale und hält auch gerne erstmal was für sich. Mhm. Und dann hatte er beschlossen, dass wir auch noch mal so ein bisschen warten, bevor wir die frohe Kunde mit unseren Mitmenschen teilen. Das war für mich relativ schwierig, gerade weil ich dann, ich habe relativ früh getestet und wusste dann auch Bescheid. Ich bin, glaube ich, schon in der 6. Woche ins Geburtshaus gelaufen, um mich da anzumelden, weil alle mich damals schon, und das ist ja 15,5 Jahre her, ne? 16 Jahre mittlerweile. Ich war ja schon vor 16 Jahren schwanger, genau. Da haben schon alle gesagt, da musst du dich um Hebammen kümmern und so. Also da ging das schon los mit dem. Und deswegen war ich relativ früh da und habe mich auch direkt in meine Hebamme verliebt und direkt sie klar gemacht und wusste, ich will auf jeden Fall ins Geburtshaus und hatte mir da die kühnsten Pläne gemacht. Also für mich war das echt ein Eintritt in eine neue Welt. Und dann wurde mir aber relativ schnell schlecht. Und das war eine Phase, in der ich es noch mit niemandem geteilt habe. Und das war ein doofes Gefühl, ne? Also zu Hause zu liegen und nicht zu wissen, wann geht das jemals wieder vorbei. Bei mir war das auch keine Morgenübelkeit, sondern ganztags- und nachtsübelkeit. Und das fand ich eine relativ harte Phase, weil ich mich einfach auch wie durch einen Fleischwolf gedreht fühlte. Also ich habe irgendwie in mein Tagebuch geschrieben, glaube ich, wie vom LKW überrollt. Auch diese Müdigkeit und so weiter. Ja, und dann kam ich in diese Fröhlichphase, in diese Vorfreude, Bauchwachsen. Mhm. Ich fand das so toll, mich im Spiegelbild zu sehen und so. Das war dann richtig, da kam dann der Glow, der so, von dem man immer erzählt. Genau, und lustig ist, dass ich dann immer gesagt habe, boah, ich bin so gerne schwanger und ich könnte Leihmutter werden, so gerne bin ich schwanger. Ich will nur das erste Jahr nicht, weil ich brauche ein bisschen mehr Schlaf, als im ersten Jahr zur Verfügung steht. Und dann habe ich aber nochmal in mein Tagebuch geguckt und es war natürlich auch voller Sorgen. Nur meine Erinnerung hat mich da sehr betrogen und gesagt, ich war die glücklichste Schwangere auf Erden. Also es ist immer schön, wenn man da Notizen macht. Das fiel uns dann auch leicht, diese Notizen zu verwenden fürs Buch, obwohl meine erste Schwangerschaft eben schon ein bisschen zurückliegt. Aber eine emotionale Achterbahn, wollte ich sagen. Ich habe mich etwas länger ausgedrückt.
Ja, ich bin ja der Überzeugung, dass das wirklich eine Transformation ist, ne? So eine persönliche, dieses Elternwerden. Was hat dich da verändert? Ich meine, außer jetzt die Übelkeit und die Stimmungsschwankungen.
Na, im Grunde betrifft es ja alle Lebensbereiche, diese Schwangerschaft. Wir wurden auch gefragt, warum habt ihr es Mutmacher genannt? Braucht man Mut für eine Schwangerschaft? Ja klar, du brauchst ja auch Mut, um einen neuen Job anzufangen. Du brauchst ja einen Mut für eine neue Lebensphase, ne? Du betrittst ja wirklich eine neue Welt und im Grunde allumfassend, ne? Also deine Wohnung wird sich verändern, dein Körper verändert sich, deine Beziehung verändert sich. Die Gleichberechtigung, die du bis dahin ja eigentlich noch möglicherweise hast, ist plötzlich nicht mehr da, weil natürlich könnte dein Mann weiter Wein trinken, wenn er sich dir nicht anpasst. Die Möglichkeit gibt's, die hast du aber nicht mehr, ne? Also du musst dich wirklich auch, du musst dich körperlich und seelisch umstellen. Du weißt nicht, was dich erwartet. Du weißt, wie das Kind reingekommen ist, weißt aber noch nicht, wie es rauskommt. Mhm. Das sind ja so Dinge, auf die man, also bei der Geburt, da steuert man drauf zu und man weiß, es gibt keinen anderen Ausweg. Das versetzt ja auch einige in Panik. Zu wissen, ich komme da jetzt nicht drum rum, das Kind muss ja irgendwie wieder raus. Ne? Ja. Also das sind Gedanken, das sind auch neue Gerüche. Ich hatte so einen wahnsinnigen Geruchssinn am Anfang. Und also da liegt man schon viele Nächte wach und denkt, wow, wie wird das alles werden? Bei mir war das jetzt auch so, dass es damals noch ich hatte gerade meine Ausbildung beendet und habe dann meine Schwangerschaft aber direkt auch zum Ende der Ausbildung verkündet und dadurch keinen Festvertrag angeboten bekommen. Ich glaube, da hat sich mittlerweile, zumindest in diesem Unternehmen, um das es geht, was geändert. Da kann man dann auch in der Schwangerschaft mal einen Posten bekommen. Das war damals noch nicht so. Und deswegen, mein Studium war noch nicht fertig. Ich hatte mein Studium unterbrochen für die Ausbildung. Mhm. Da waren noch sehr viele Fragezeichen und Lücken, so dass ich nicht wusste, wie es weitergeht. Am Ende war es eine Riesenchance für mich. Also ich hätte mir da gar nicht so viele Gedanken machen müssen, weil ich direkt in die Selbstständigkeit gegangen bin als Journalistin. Ich hatte keinen festen Vertrag, musste nicht für irgendeinen Chef mich abrackern, sondern war meine eigene Chefin und konnte dann relativ langsam und smooth, würde ich mal sagen, wieder einsteigen, indem ich mal einen Artikel geschrieben habe und dann wieder länger nicht. Und dann schlief sie aber wieder besser und dann konnte ich wieder weiterschreiben. Also das war eigentlich ein ganz schöner Übergang und hat dazu geführt, dass ich im Grunde seitdem auch in der Selbstständigkeit bin. Ich war mal ganz kurz zwischendurch aus Versehen festangestellt, weil das rechtlich nicht anders ging. Aber im Grunde war ich seitdem selbstständig und konnte mir mein Business dadurch aufbauen. Also es muss nicht immer das Ende der Karriere bedeuten, wollte ich nur sagen.
Ja, das ist ja was, was Frauen häufig betrifft. Aber bevor wir darauf kommen, wollte ich nochmal fragen, diese Transformation. Ne? Also das ist, betrifft einen Mann natürlich auch. Oder die Mitmutter, dass sie quasi in eine Rolle reinkommt, die sie vorher nicht hatte. Und das ist sehr allumfassend, ne, auch auf einer persönlichen Ebene. Aber dieser Moment ist ja nochmal anders, dieses Element, dass mein Körper sich verändert, dass sich in mir etwas, in mir ein neues Leben wächst. Das ist ja eine Ebene, die kann man als Nicht-Mutter ja auch nur kognitiv nachvollziehen.
Ja. Absolut. Das ist ein bisschen, stelle ich mir das so vor, wie man sich in der Schwangerschaft noch nicht vorstellen kann, was einen wirklich erwartet. Natürlich kann man sich es in der Theorie vorstellen. Aber wie viele gehen da auch mit Plänen rein und sagen, also ich gehe nach 3 Monaten wieder arbeiten oder ich werde mit meinen Freunden auch noch über andere Themen reden oder was man sich alles so vornimmt. Ne?
Ich werde weiter Partys machen.
Ich werde gar nichts ändern. Das Kind geht mit auf die Partys und so weiter. Und dann kommt da jemand und der hat vielleicht gar keinen Bock auf eine Party. Ne? Also es gibt ja Babys, die dann unkompliziert weiterschlafen und Babys, die eben nicht unkompliziert weiterschlafen. Also es sind halt Menschen. Ne? Die sind auch Babys, sind alle unterschiedlich. Man muss sich die erstmal angucken und gucken, wie das dann weitergeht. Man wird sich nicht mehr immer nur noch auf sich beziehen. Ganz einfach. Ne? Also das ist schon wirklich... So stelle ich mir das so ein bisschen vor. Natürlich erlebt der Partner mit, wie er die Partnerin erlebt. Ne?
Ja.
Aber sich wirklich in die Lage zu versetzen, dass man nachts von innen getreten wird, ist, glaube ich, ist wahrscheinlich nicht möglich. Ne?
Ja.
Nicht in Gänze, jedenfalls.
Mir kommt dann Alien in den Sinn.
Da war ich übrigens beleidigt, als mein Chef irgendwann sagte, sieht ja aus wie ein Alien. Und ich dachte, das ist das schönste Kind, das ich jemals gesehen habe. Wie kann denn jemand
zu dem Kind hat er das gesagt?
Da kam, also zum Ultraschallbild.
Ach so, okay.
Da wurde ich schon zur Löwenmutter gesehen. Also bitte? Das ist wirklich das Schönste, was ich jemals gesehen habe.
Man hat ja auch immer das schönste Kind, oder?
Absolut. Oder die schönsten Kinder. Ich bin ja dann relativ schnell auch wieder schwanger geworden. Und das war ja dann eine riesengroße Zwillingsüberraschung, mit der ich wirklich gar nicht gerechnet habe, weil unsere Familie gar nicht vorher schon mal Zwillinge hervorgebracht hat. Also es war, das habe ich dann aber auch erst gelernt. Zweieiige Zwillinge vererben sich ja. Und eineiige ist ja bislang nicht erforscht, wie es dazu kommt. Das ist ja, das ist ja keine vererbte Sache, sondern ein Wunder der Natur bislang.
Ah,
noch.
Okay.
Genau.
Ja.
Ja. Das war dann nochmal lustig, weil ich war ja erst 26 und plötzlich hieß es risikoschwanger, ne? Weil Mehrlingsschwangerschaft bist du sofort in einer engmaschigeren Kontrolle. Und auch die Reaktionen der Menschen waren anders. Und da habe ich ganz gut erfahren, was es auch mit einem macht, wie das Umfeld reagiert. Bei der ersten Schwangerschaft, ja, das war irre, weil bei der ersten Schwangerschaft war das so eine Mitfreude und bei der zweiten, als dann Zwillinge unterwegs waren, da waren die ersten, die sagten, naja, also meine Schwangerschaft ging ja auch mit zweien los, oft geht ja noch eins ab.
Oh, nett, ja.
Wahnsinn. Habe ich wirklich nicht nur einmal gehört. Und So ab der 20. Woche ließ das dann nach, weil es waren ja dann zwei und so spät hat sich dann keiner mehr getraut, was zu sagen. Da kam dann, Zwillinge, das werden ja alles Frühchen, guck dir am besten schon mal eine Neonatologie an, damit du vorbereitet bist auf den Anblick von Frühchen. Wo ich dachte, sag mal, können wir alle mal froher Hoffnung sein? Also ich bin ja jetzt irgendwie nicht außerirdisch oder gefühlskalt, also natürlich macht's was mit einem, wenn alle so sorgenvoll um einen herum sind, ne? Und am Ende haben die beide 3 Kilo gewogen und wir haben sie in der 39. Woche eingeleitet, damit ich nicht wirklich platze. Also es war der Wahnsinn, dieser Bauch. Da war nichts mit Frühchen oder Neonatologie. Natürlich kann man jetzt sagen, Glück gehabt, aber ich glaube auch gern an Glück und bereite mich lieber optimistisch auf diese Geburten vor, als die ganze Zeit mich von Ängsten von anderen Leuten da belämmern zu lassen.
Was wäre denn wichtig, wenn ich auf eine Schwangere treffe, wie ich mich zu verhalten hätte, dass es für die gut ist? Ne? Oder was hättest du dir gewünscht? Das hast du ja schon gesagt, ne? Diese Sorgen und diese
diese Unkenrufe.
Ne? Genau.
Wir haben die Anja Constanze Gacker oder Gatzer. Alle sagen den Nachnamen anders. Wie sagst du den?
G-A-C-A schreibt er sich, oder?
Gatcha? Ja, genau.
Gacka? Gatcha? Ich weiß es nicht.
Jedenfalls die Anja haben wir auch mit bei uns im Buch mit einem Gastbeitrag, wo sie sagt, es steckt auch schon so viel Sorge im Wort Vorsorge. Es ist ja auch nochmal so ein Augenöffner. Wir gehen ja nicht zur Vorfreude, sondern wir gehen zur Vorsorge. Ne? Natürlich bin ich da auch überall hingegangen. Ich bin aber eigentlich, das gebe ich ehrlich zu, ich bin da hingegangen für Baby-TV. Ich wollte gerne Kontakt zu meinem Kind haben. Ne? Also ich fand das alles wahnsinnig spannend. Ich hätte da einen Livestream am liebsten gehabt, weil ich das so spannend fand. Ist wahrscheinlich auch journalistisch bedingt. aber ich fand das alles sehr spannend. Aber es ist schon so, gerade weil alles technisierter wird. Ich hatte zum Beispiel auch eine Freundin, bei der plötzlich die Nackenfalte breit war, zu breit war für das Alter. Und das war eine komplett sorgenvolle Schwangerschaft. Und am Ende stellte sich raus, es war eine einfache Wassereinlagerung. Also es ist Fluch und Segen zugleich. Klar, kann man da schon erkennen, wenn was schiefläuft und dagegen arbeiten. Das ist dann das Glück und der Segen. Aber es kann einen auch wahnsinnig verunsichern, so engmaschig kontrolliert zu sein. Ne? Ich glaube, dass wir auch so gerade durch unsere kapitalistische Lebensweise glauben, uns mit der guten Vorbereitung kann es auch alles gut werden. Also wenn ich das Bettchen habe und den Schlafsack und die Wandfarbe und so weiter, dann wird auch alles gut. Und davon müssen wir uns halt wirklich verabschieden. Also wir müssen mit den Lebenswellen schwimmen und die Wellen so nehmen, wie sie kommen. Das ist, glaube ich, das, was du auch mit dieser Verwandlung meinst. Weil wir plötzlich nicht mehr nur für uns verantwortlich sind und weil es plötzlich um jemanden geht, dessen Leben in unseren Händen liegt. Also diese riesengroße Verantwortung kann einen ja auch überrollen. Ne?
Was hat das mit dir gemacht, diese Verantwortung?
Das hat mich sehr überrascht. Ich war ich stand wirklich sehr selbstständig in meinem Leben. Und dieses Abgeben von Kontrolle, man muss sich da erstmal reinwerfen. Man darf sich dagegen nicht wehren. Ne? Ich habe jetzt im Freundeskreis eine, die sich sogar therapeutische Hilfe gesucht hat, jetzt in ihrer Schwangerschaft, weil sie mit diesem Kontrollverlust nicht umgehen kann. Ne? Dieses, ich kann nichts dagegen machen. Ich kann das nicht steuern, ob mein Bauch nach links oder nach rechts oder nach wohin. Das war bei mir nicht so. Ich war schon immer so ein sehr körperlicher Mensch und habe mich auch gerne, ich bin niemand, der jetzt sagt, ich greife wahnsinnig in die Prozesse ein. Also ich lasse mich lieber überraschen. Ich bin niemand, der sich vom Handy erstmal die Bedienungsanleitung durchliest, sondern der ausprobiert. Ich bin niemand, der für den Wochenendtrip schon vorab alles bucht, sondern ich gucke, das Restaurant ist schön. Deswegen fiel mir das, glaube ich, ein bisschen leichter. Ich war aber auch noch sehr jung und hatte auch niemanden im Freundeskreis, der mir schon so ein vermeintlich perfektes Elternleben vorgelebt hat. Und ich hatte noch kein internetfähiges Handy. Auch das ist eine Sache, mit der wir direkt schon in der Schwangerschaft konfrontiert werden. Weil die eine, diesen Mega-Glow hat und es scheinbar liebt, schwanger zu sein und du zu Hause sitzt, die Kotzschüssel umarmst, die Kloschüssel umarmst und denkst, boah, bin ich eigentlich die Einzige, die nicht mehr arbeiten gehen kann, weil sie sich so Matschepampe fühlt, weil sie so schwanger, dem Schwangerschaftsdement, nenne ich das immer, ist, weil sie sich ihre PIN-Nummer nicht mehr merken kann und so weiter. Das war für mich ein Segen, aber auch schwierig, weil ich mich natürlich mit niemandem auf Augenhöhe austauschen konnte. Es gab in meiner Umgebung. Deswegen habe ich mir relativ schnell Kurse gesucht, um mit anderen Schwangeren in Kontakt zu kommen, weil mir dieses Dorf fehlte. Ich war aus meiner bisherigen Welt so ein bisschen rauskatapultiert, hatte aber niemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Und da setzt ja auch unser Buch an, dass wir uns auf Augenhöhe begeben und sagen, ey, wir sind genauso oft gescheitert wie du und auf die Fresse gefallen wie du und haben genauso gebrochen wie du und das wird schon alles werden und wir sind auch alle irgendwie da durchgekommen und am Ende war das Ergebnis das Schönste, was wir haben konnten. Also das haben uns jetzt einige gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Talk mit einer Freundin, wenn man das liest, weil wir uns ganz auf die emotionale Ebene begeben. Also bei uns liest man nicht, dein Bauchumfang muss jetzt so und so sein und dein Baby entwickelt sich jetzt so, sondern wie fühlst du dich gerade? Wie geht es dir? Ja, du darfst dich auch mal doof fühlen. Du darfst auch sagen, ich hasse schwanger sein, wenn es dir überhaupt nicht gefällt. Ne? Ich freue mich drauf, dass es endlich zur Geburt geht, damit ich meinen Körper wieder für mich habe. Ne? Gibt's alles, wird immer noch viel zu wenig drüber gesprochen.
Über was wird noch zu wenig gesprochen, wenn es um Schwangerschaft geht?
Darüber, dass alle Gefühle erlaubt sind. Dass das auch mal mit negativen Gefühlen zusammenkommen darf. So wie bei jeder lebensumwälzenden Erfahrung. Bringt nicht alles immer nur Positives mit sich. Und natürlich will ich keine Krampfadern haben mit 24. Ist ja klar. Ne? Und damit umzugehen und vielleicht auch sich mitzuteilen. Oder über Fehlgeburten wird auch unfassbar wenig gesprochen, nach wie vor. Klar, in unserer Blase, wir sind ja jetzt in der Elternblase unterwegs, da kriegen wir schon mit, was es heißt, was eine Fehlgeburt bedeuten kann. Aber dass jede dritte Schwangerschaft im Grunde erstmal ganz früh endet, nicht, dass man es mitkriegt, ne? Oft gehen die so früh ab, dass man es nicht mitkriegt, aber das erfährt man im Grunde ja erst, wenn man selber schwanger ist und selber mal so eine Erfahrung gemacht hat. Und erst, wenn man dann selber drüber spricht, erfährt man, ach Mensch, meine Nachbarin hatte das auch, das wusste ich ja gar nicht. Wieso redet keiner drüber, ne? Das sind so Dinge, die wirklich noch viel eher angesprochen werden dürfen. Wir haben auch eine Mama mit im Buch, die nach ihrer ersten Geburt eine postnatale Depression entwickelt hat und sagte, ich hätte mir gewünscht, ich hätte in der Schwangerschaft schon mal darüber gelesen, wie sich das anfühlen kann und wie ich darauf reagieren kann. Ich war komplett überrumpelt, weil ich gar nicht wusste, was mit mir los ist. Und dann haben wir sie angeschrieben und haben gesagt, kannst du es vielleicht unseren Schwangeren erzählen im Buch? Wir haben aber eine Triggerwarnung davor. Eigentlich wollten wir den Text auch auf dem Kopf ins Buch drucken, damit man wirklich nur reinliest, wenn man das auch jetzt gerade ertragen hat. Das ging dann leider layout-technisch nicht, weil wir dann hinten hätten anfangen müssen und das Ende vorne gewesen wäre. Das war leider zu schwierig. Jetzt haben wir es farblich unterlegt, sodass man wirklich überlegen kann, vielleicht liest man es erst nach der Geburt oder schafft es schon in der Schwangerschaft, dass man einfach gut vorbereitet ist. Man kann es auch seinem Partner oder seiner Partnerin hinlegen, dass die schon mal dass die Umgebung schon mal vorbereitet ist, dass wenn das wirklich doll wird, man sich auch Hilfe holen kann. Überhaupt Hilfe holen darf man schon in der Schwangerschaft üben. Ich hatte da große Probleme mit und habe auch beim ersten Kind große Probleme gehabt, mir Hilfe zu suchen, weil ich dachte, nee, ich bin doch die Lisa, ich habe doch bisher alles geschafft. Ich bin allein nach Berlin gezogen, ich bin alleine nach Kolumbien gegangen, in Schiller, was soll mir denn passieren, so ein Kind? Und habe gedacht, ich müsste permanent stark sein. Und dann kam ja, als die Große anderthalb war, bin ich schwanger geworden mit den Zwillingen. Das war relativ nah beieinander. Und danach kann man nicht mehr ohne Hilfe. Das hat mir das Leben dann gesagt. So, wenn du keine Hilfe holst, dann schicken wir dir Zwillinge, damit du mal lernst, auch das anzunehmen. Und ich hatte zwei Freundinnen. Mein Mann hatte Schichtarbeit und hat auch am Wochenende oft gearbeitet. Dann hat er in der Woche frei, aber sonntags hatte ich zwei Freundinnen, die bei mir vorbeigekommen sind und jede hat sich ein Baby genommen von den Zwillingen und ich hatte mal Zeit mit der Großen, die ja auch erst zwei war und konnte mich entweder hinlegen und mit ihr schlafen oder spielen oder mit ihr mal einmal rüber zur Drogerie gehen und Tierkekse kaufen. Das war eigentlich unser Hobby. Wir sind immer Tierkekse kaufen gegangen dann. Einfach, um noch mal ein bisschen Zeit zu haben.
Es gibt ja auch diese Idee, dass es so gut wäre, die Kinder wären nah beieinander, ne, damit die dann miteinander spielen können.
Und streiten.
Genau.
Damit die miteinander streiten können. Ja, wir haben 2 Jahre Abstand und 2 Minuten. Mhm. Die 2 Minuten Abstand sind die explosivsten. Ich habe wirklich in keiner Familie so viel Geschwisterstreit erlebt wie bei uns, aber ich bin natürlich auch nicht so viel in anderen Familien unterwegs. Es ist wirklich explosiv, 2 Jungs, die jeden Tag gucken müssen, wer der Stärkere ist, weil sie sehen ja gleich aus, sie sind gleich groß. Da muss man das jeden Tag aufs Neue gucken. Mhm. Was da lustig ist zu beobachten, ist, wenn einer krank ist, dann gibt's endlich eine Hierarchie. Und dann klappt es so bombastisch. Dann kümmert sich der eine um den anderen. Dann ist es ganz klar aufgeteilt. Ansonsten ist es wirklich, also dieser kurze Altersabstand bei uns jedenfalls eher explosiv als förderlich.
Aber dann nochmal zu überlegen, ob das so sinnvoll ist, kurze Abstände. Ne? Weil auch was du beschreibst, ist, ne, dieses, dann ist das große Kind noch gar nicht so groß, dass es selbst laufen kann. Also, ne, also selbst eine Familie laufen kann, mitlaufen kann, sondern einfach auch noch viel Zeit braucht. Und das ist was, was ich auch beobachte.
Es hat ehrlich gesagt alles Vor- und Nachteile, glaube ich.
Natürlich, klar. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht machen muss, ne, sondern nur, dass man einfach sieht, dass es Vor- und Nachteile hat. Ne, und,
ja.
Was auch da der Preis ist. Ne? Manchmal höre ich das so raus und früher habe ich das so rausgehört. Ja, dann können die miteinander spielen. Und das ist nur so eine Idee. Das kann natürlich sein, aber
es muss nicht sein.
Vor allem ist es auch sehr anstrengend für die Eltern, für die Mütter, ne? Wenn die so schnell hintereinander. Manchmal funktioniert es auch, ne? Aber
ja, einige sagen, dann habe ich es in einem Rutsch durch. Ne? bei Zwillingen ist ja auch die Reaktion ganz oft, wow, das habe ich mir immer gewünscht oder wow, was für ein Albtraum. Dazwischen gibt es wenig. Das sind die Reaktionen auf Zwillinge.
Was war denn die Reaktion, die dich am meisten geholfen hat oder dich am meisten berührt hat?
Ja, nicht die von einem anderen Zwillingsvater, der am Tag der Zwillingsfeststellung sagte, mein Beileid.
Na super.
Die nicht.
Genau. Sondern?
Also natürlich die Mutmachenden. Ne? Mhm. Also die sagen, wow, ich habe es mir schon immer so gewünscht oder... Weil bei mir war das auch so, dass ich mir das gar nicht gewünscht habe, nachdem ich einmal mit meiner Tochter im Babykino war. Wir haben damals noch in Berlin gelebt, da gab es so ein Mutter-Kind-Kino, da konnte man mit Baby sich die neuesten Filme angucken. Die waren leiser gestellt und man konnte vorne auf Decken sitzen und die Kinder durften stillen oder laufen. Und da hatte ich eine Zwillingsmama beobachtet und die beiden, die liefen immer in verschiedene Richtungen. Die Arme, die hat nichts mitgekriegt von diesem Film. Und dann bin ich nach Hause zu meinem Mann und habe gesagt, boah, das ist eine Aufgabe, die ich glaube, das könnte ich nicht. Und kurz danach waren wir dann so weit, dass wir das können mussten. Genau, aber ich wollte nochmal zurückkommen. Wir sind jetzt wieder auf die Zwillinge gekommen, zum Thema Hilfe annehmen.
Richtig. Was ist da wichtig? Du sagst, dass in der Schwangerschaft sollte man das schon, könnte man das schon lernen, üben.
Genau. Und ich durfte das lernen. In der Zwillingsschwangerschaft hatte ich irgendwann frühe Wehen. Und wenn man ein Kind unter 12 Jahren zu Hause hat, steht einem eine Haushaltshilfe per Krankenkasse zu.
Ah, okay.
Die haben wir auch beantragt, die wurde auch direkt abgelehnt, so wie alle Anträge, die je irgendwelche Freundinnen von mir gestellt haben. Da muss man dann Einspruch einlegen und dann kriegt man die doch bewilligt. Und das haben wir gemacht und ich habe mir dann keine Haushaltshilfe organisiert dafür, sondern eine Mütterpflegerin. Das heißt, der Boden war weiter dreckig, aber ich hatte jemanden, der sich um mich kümmerte.
Weil wie sah unsere Familien, konkret aus?
Was hat genau, unsere gemacht? Familien wohnen weit weg. Also dieses, was mir in der Mutterrolle am meisten fehlt, ist die Bemutterung. Weil wenn mir jemand helfen will, dann geht es oft mit, komm, ich nehme dir das Baby ab, aber ich bleibe allein zurück. Und dieses Bemutternde, dieses, ich bin für dich da, wie geht es denn dir jetzt gerade? Also meine Mütterpflegerin in Berlin hat mir frisches, gesundes Essen gekocht und mitgebracht. Die hat mir so eine Hotstone-Massage beschert. Die hat mir zugehört. Die hat mich bestärkt. Die hat mir Mut gemacht. Wow. Das war so wundervoll. Das war ein richtiger Luxus. Und deswegen, also da, dieses, sich auch gucken, also wir bemühen gerne das Bild im Flugzeug von, setz dir erstmal selber die Sauerstoffmaske aus im Falle eines Druckabfalls und dann den Kindern. Richtig. Also dir muss es gut gehen, damit du wirklich das alles auch so handeln kannst, dass es auch deinen Kindern gut gehen kann. Genau. Ne? Und das kann man tatsächlich schon in der Schwangerschaft üben. Und selbst wenn ich 9 Monate lang auf der Couch liege, dann, wenn das ist, was mir gut tut, dann sollte man sich das erlauben, wenn es finanziell irgendwie möglich ist, dass man nicht mehr zur Arbeit muss. Aber dieses sich schlecht fühlen, ein schlechtes Gewissen haben, zu denken, ich bin die Einzige, ich kriege es nicht hin, das haben wir, glaube ich, oder das haben viele von uns. Und das müssen wir einfach da schon abschalten, weil das sonst mit Kind auch nicht besser wird. Auch dieses schlechte Gewissen, was uns mit der Schwangerschaft, mit dem Baby im Bauch schon mitgeliefert wird, das ist wirklich nicht sehr förderlich.
Was hast du für ein schlechtes Gewissen gespürt in der Schwangerschaft?
Oh, ich habe dauernd schlechtes Gewissen. Dauernd.
Was? Bezogen auf was?
Ich mache nicht genug, ich mache zu wenig. Kann ich mein Kind schon von einer Kinderfrau betreuen lassen oder nicht? Also das Gedankenkarussell, das geht ja von Anfang an los. Ne? Esse ich in der Schwangerschaft, esse ich genug Gesundes, esse ich zu viel Zucker? Hatte ich wirklich die einmal die Woche Fisch, wie es geraten wird? Oh, ich habe doch ein Sushi probiert. Also das fängt ja von Anfang an, geht das ja los mit was wir alles tun und brauchen und was wir sollen. Also der Druck von außen ist schon enorm.
Was bräuchte es da?
Was müsste sich da ändern? Im Grunde muss man in sich selber reinhören und gucken, was ist denn für mich richtig? Natürlich sollte ich jetzt nicht Sushi essen gehen, wenn ich weiß, dass das zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Ne? Aber ich kann mir zum Beispiel zur Geburt wünschen, dass man mich mit Sushi zuschüttet. Ne? Also Alternativen überlegen. Und natürlich wird geraten, wenn mir sehr, sehr schlecht ist, mich viel nach draußen zu bewegen. Nicht noch mehr auf der Couch liegen, weil das dem Kreislauf noch weiter runterfährt. Wenn ich das aber nicht kann und mir mein Körper sagt, es geht nicht und ich muss jetzt einfach liegen bleiben, dann sollte man sich das auch gönnen. Und dazu brauchst du natürlich Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein habe ich nur, wenn ich auch mal ab und zu in dem, was ich bin und tue, bestärkt werde. Also ich brauche ein total mutmachendes Umfeld. Deswegen wieder der Mutmacher. Wir wollten einen Mutmacher schreiben für die Schwangerschaft und für genau deinen Weg durch die Schwangerschaft. Weil nicht jede ist gleich. Nicht jede ist gleich herausfordernd. Nicht jede ist vor allem einfach. Und nicht jede geht mit den gleichen Bedingungen rein, mit dem gleichen förderlichen Umfeld. Und wenn ich das vielleicht in meiner Familie nicht finde, dann ist es wirklich angesagt, sich Freunde oder Mütterpfleger oder wen auch immer zu suchen, die mich in dem bestärken, wie ich das Ganze angehe.
Oft gibt es ja, wenn ich Mutter werde, einen Partner oder eine Partnerin. Welche Aufgabe kommt denn hinzu dann, wenn ich jetzt auf das Mütterstärker oder Mutmachen gehe?
Genau, also wir haben in unserem Buch, wollen wir ja auch wieder uns von ganz verschiedenen Seiten nähern an die Schwangerschaft und Mutterschaft. Wir haben auch eine Mama interviewt, die das Kind allein bekommen hat, als Solo-Mama, also bewusst sich auch aus einer Partnerschaft gelöst hat, weil er hatte keinen Kinderwunsch, sie schon, sie konnte sich das nicht vorstellen. Es war relativ schwierig im Abschied, weil sie liebte ihn ja noch, aber sie hatte eine andere Lebensvorstellung und hat sich per Samenspende dann in einer Klinik wie nennt man das? Also hat sich da helfen lassen und nach 2 Fehlgeburten hat das dann auch geklappt. Auch bei der Fehlgeburt allein zu sein ist ganz schwierig, glaube ich. Das ist schon schön, wenn man da ein Umfeld hat, das mittrauert oder mitgegangen ist.
Ja.
Aber darüber erzählen wir im Buch, genau. Und ansonsten haben wir auch den Klaus Althoff interviewt. Der hat gerade dieses Buch mit Nicola Schmidt geschrieben, Vater werden. Der ist wirklich, also das kann ich euch auch sehr ans Herz legen.
Die waren letztens beide im Podcast.
Super, ganz toll. Und der Klaus Althoff hat so ein paar Tipps gegeben, wie man sich als Partner oder Partnerin gut verhalten kann durch die Schwangerschaft. Und das ist vor allem, die Quintessenz ist bestärkend. Mhm. Zuhörend, verstehend. Ich sehe, was du da gerade leistest. Kann ich dich in irgendeiner Weise unterstützen? Mhm. Also gar nicht übergriffig sein und permanent alles abnehmen. Das war mir bei mir auch immer am Anfang, dachte ich, hey, wieso soll ich denn jetzt keine Wasserflasche mehr tragen oder was? Ah, okay. Ne? Ich war keine, die jetzt in Watte gelegt werden wollte. Mhm. Also ich fand es trotzdem nett. Ne? Das ist ja auch immer, der Ton macht die Musik am Ende. Mhm. Ne? Ich fand es jetzt auch nicht schlimm, wenn jemand gefragt hat, was wird's denn? Auch dazu haben wir aber ein ganzes Thema, warum diese Frage schon in diese Geschlechterschubladen reinarbeitet. Ne? Mhm. Also wenn es ein Mädchen wird, sprechen wir viel in viel höherem Ton schon mit dem Kind, haben Studien ergeben, als mit den Männern. Die ja. Und wir legen auch so viel Charaktereigenschaften, Schubladencharaktereigenschaften schon auf die Kinder. Oh, das wird ja, der tritt ja viel, der wird ja bestimmt ein Fußballer. Und die Mädchen sagen, meine Prinzessin kommt. Mhm. Das ist ja so krass, wenn man darauf mal achtet, wie schon in der Schwangerschaft da ein Bild gezeichnet wird, vorgezeichnet wird, obwohl man das Kind noch gar nicht kennt. Ne? Mhm. Genau, da haben wir die Macher von der Rosa-Hellblau-Falle zu interviewt. Genau, aber du warst noch mal in der Begleitung einer Schwangeren.
Richtig, was kann der Partner oder die Partnerin tun?
Wertschätzend, verstehend, begleitend. Ich glaube, das sind die Worte, die es vor allem braucht.
Und ich habe jetzt nochmal mitgenommen, bevor ich helfe, erstmal fragen, ob die Hilfe auch gewünscht ist. Ne?
Naja, man kennt ja.
Man der alten Oma auf der Straße. Ne?
Genau, also bei mir war es so, dass ich, als ich zum ersten Mal einen Sitzplatz in der Bahn angeboten kriegte, ich hatte relativ schwierige, also ich hatte dolle Symphysenschmerzen, schon als ich noch gar keinen Bauch hatte.
Hast du, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, ne? Dann
genau.
Hast du es abgelehnt.
Und dann stand ich da mit meinen totalen Rückenschmerzen und dachte, Mist, ich hätte mich jetzt einfach mal hinsetzen sollen und habe es dann ab da auch angenommen, wenn es mir jemand anbot, und fand das auch einfach ganz rührend, weil ich dachte, oh Gott, jetzt sieht man es wirklich schon so sehr und jetzt wird mir Hilfe angeboten. Mhm. Man muss das ja auch gar nicht ansehen als Schwäche, sondern als einfach als Starkmacher. Die wollen mich jetzt stärker machen, indem sie mir helfen.
Ah, also, okay.
Das fand ich echt schön. Also da war ich auch, als ich es dann annehmen konnte, war ich auch stolz. Ich war, ich habe gerne diesen Bauch vor mir hergetragen. Ich habe das wirklich gern gehabt.
Wo hat dich dein Partner unterstützt, das für dich?
In der Schwangerschaft.
Was dich vielleicht überrascht hat oder berührt hat?
Boah, das ist wirklich lange her. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Der ist natürlich mit zu den Terminen gegangen. Und ich hatte ja ich bin selber eine Hausgeburt gewesen und hatte die fixe Idee, dass ich das gerne nicht im Krankenhaus machen möchte und ins Geburtshaus. Da wurde überhaupt gar nicht zu Hause drüber diskutiert. Das wurde so akzeptiert. Das fand ich auch nochmal bestärkend, weil ich da nicht was wegdiskutieren musste. Nee, ansonsten, außer in der Übelkeit, ach, da hat er mir mal, das hat mich wirklich positiv überrascht, das erwähne ich auch im Buch, hat er mir mal, als er dann zur Arbeit ist und ich gar nicht arbeiten gehen konnte, weil mir so schlecht war, hatte ich einen Zettel auf meinem Tisch liegen. Ich wünsche, Schätzchen, ich wünsche dir einen schönen, kotzfreien Tag. Und wir hatten einen Spitznamen für unser Baby, Moko war der, weil sie, als wir sie entdeckten, so groß war wie ein Mohnkorn, hieß sie immer Moko. Und er hat mir irgendwann so eine ich war im November positiv getestet und im Dezember habe ich einen Mini-Adventskalender bekommen als Postkarte. Da war eine schwangere Marienstatue drauf. Und dahinter stand dann nur, weil ich dich und Moko so sehr liebe. Das fand ich auch schön. Also diese Mitvorfreude, also wir haben uns beide wirklich sehr, sehr drauf gefreut. Das war toll. Und wir haben natürlich auch geredet, wie geht's weiter nach der Geburt. Und ich hatte eine Woche vor der Geburt eine Zusage für eine, als Gastredakteurin in Namibia für eine Zeitung. Da hatte ich mich irgendwann mal beworben und dann habe ich gesagt, naja, wir kriegen ja jetzt ein Kind, das geht ja nicht. Und da war er aber direkt, ja wie, das geht nicht, selbstverständlich geht das. Und es gab, sie ist ein halbes Jahr vor Elterngeldeinführung geboren, das heißt, das gab es noch nicht. So lange ist das her.
Gab dann 300 oder 450 Euro, ne? Genau.
Genau, nee, gab es also nicht.
Nee, es gab Erziehungsgeld, gab es.
Erziehungsgeld, 300, genau.
300 oder genau. 450 Euro, je nachdem.
Genau, bevor das Elterngeld kam. Und er hat dann gesagt, nee, also das sagst du zu, sowieso, und ich nehme 4 Monate unbezahlten Urlaub. Oh, krass, und dann komme ich mit nach Namibia und du machst den Job und ich mache das Kind.
Wow.
Und das haben wir auch durchgezogen dann. Cool. Also, und das war wirklich, das kann ich jedem nur empfehlen.
Nach Windhoek zu gehen?
Nee, ja, nach Windhoek zu gehen. Nein, die Rollen mal zu tauschen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Super.
Und zwar komplett. Nicht,
wow.
Wir sitzen gemeinsam zu Hause mit dem Kind. Nein, Mutti ist den ganzen Tag weg. Das ist etwas, das ich eben wirklich empfehlen kann, die Elternzeit so zu nehmen, dass man nicht zusammen beim Baby ist, sondern wirklich, dass dann auch der Partner oder die Partnerin mal diesen Alltag mitkriegt, ohne die Hilfe eines anderen, um sich wirklich auch auf Augenhöhe mal zu treffen und zu sagen, wow, das hast du geleistet? Krass. Ne? Einfach für dieses gegenseitige Verständnis, das war wirklich Gold wert.
Ja, das finde ich ein super Tipp. Also, nötigt mir auch Respekt ab. Also, genau, danke dafür. Danke auch für das Interview und für deine ganze, eure ganze Arbeit, eure Bücher. Und genau, alles, was ihr im Netz teilt. Ne, wenn du werdenden Eltern jetzt mit Blick auf Schwangerschaft, werdenden Müttern und werdenden Vätern 3 Tipps mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
Do your thing. Macht euer eigenes Ding. Zieht es durch, so wie es für euch passt. Lasst euch nicht reinreden. Lasst euch nicht verunsichern. Und lasst der Freude ganz viel Platz.
Super, dankeschön. Genau, wo kann man sich mit euch vernetzen? Wow, Mom, der Mutmacher für deine Schwangerschaft. Ist rausgekommen das 3. Buch, beziehungsweise du sagst, es ist das 0. Buch und dann gibt es Folgebände. Wo findet man euch im Netz? Wo seid ihr am aktivsten?
Genau, bei Facebook findet man uns, auf stadtlandmama.de findet man uns, bei Instagram findet man uns, bei Twitter nicht ganz so doll, aber ich gebe mir Mühe, auch da etwas aktiver zu sein.
Super, Links packen wir in die Shownotes. Jetzt noch eine letzte Frage. Was bedeutet es für dich, Mutter zu sein?
Alles.
Alles, wow. Danke, Lisa.
Danke dir, auch für deine Arbeit. Den Dank kann ich nur zurückgeben.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Buch, ne?
Ja, genau, bis zum nächsten Buch.
Tschüss.
Tschüss. Das war die Folge mit Lisa. Wenn du mehr von ihr und Katharina lesen möchtest, dann lege ich dir den Blog Stadt Landmama ans Herz. Du findest den Link in den Shownotes und natürlich die Reihe Wow Mom. Vor allem jetzt das aktuelle Buch, der Mutmacher für deine Schwangerschaft, wenn du schwanger bist oder wenn ihr noch ein weiteres Kind plant oder wenn du jemanden kennst, der schwanger ist, dann ist das ein super Geschenk, denn Lisa und Katharina schaffen es einfach sehr authentisch, die Schwangerschaft zu zeichnen, ihre Erfahrung zu zeichnen und ganz viele Anknüpfungspunkte durch verschiedene Gastautorinnen zu schaffen. Jetzt habe ich 2-mal schaffen gesagt, ist egal, ist ein langer Abend gewesen, ein langer Tag gewesen, Oma, ich bin auch ein bisschen durch. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, ich freue mich von dir zu hören, vielleicht sehen wir uns in einer der Meisterklassen, wie gesagt, das Jahr über wird es immer wieder jeden Monat mindestens eine geben. Und jetzt möchte ich dir noch Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt mir einfach, dass dir die Verbindung zu deinem Kind so wichtig ist und dass du da einfach dranbleiben möchtest. Dafür ein ganz großes Danke dir. Und bis bald.